Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Arne Schröder über das Thema Widerstände in Organisationen. Viele von euch werden wahrscheinlich schon die Erfahrung oder auch Beobachtung gemacht haben, dass gezielte Veränderungsvorhaben in Organisationen gar nicht so leicht durchzuziehen sind, wie man sich das vielleicht auf dem Reißbrett vorher überlegt hat. Genau diesen Aspekt greifen Arne und ich auf. Wir unterscheiden an der Stelle zwischen der psychologischen und der organisationssoziologischen Sicht auf das Thema Veränderung und Widerstand und thematisieren die Nachteile, aber auch die Vorteile bzw. die funktionalen Anteile des Widerstands. Ihr dürft also gespannt sein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören der Episode. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder konstruktive Kritik habt, meldet euch gerne unter podcast@kurswechsel.jetzt.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Das haben wir aber noch nie so gemacht.
Moin. Contenance.
Moin und herzlich Moin. Willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Arne, ich freue mich, dass wir hier sitzen in unserem virtuellen Podcast-Studio, denn wir haben uns ein Thema geschnappt, was die meisten in den Organisationen wahrscheinlich ganz gut kennen. Es ist das Thema Widerstände oder halt diese Aussage, das haben wir aber doch schon immer so gemacht. Darum soll es gehen. Wir werden das aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und auch einen Einblick geben, wie wir in der Praxis als Organisationsberater damit umgehen. Bevor wir reinstarten, was sind denn deine ersten Gedanken zu dem Thema Widerstände in Organisationen, Arne?
Ich habe direkt einen Gedanken gehabt, wie du eingeleitet hast, weil Widerstände ist so ein böses Wort irgendwie.
Bist du?
Ja, das klingt so, jemand, der sich widerständig zeigt, das klingt so, der macht nicht mit, das ist der Spielverderber, das ist irgendwie, also ist negativ assoziiert bei mir, das war mein erster Gedanke. Und dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ist, glaube ich, es gibt kein Unternehmen, in dem das nicht mal gesagt worden ist, meistens ja nicht von denjenigen, die es dann sagen, sondern das gesagt worden ist jemand. Ne? Es sind ja immer die anderen, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Und auch da wird's zumindest mein Gefühl, meine Beobachtung eher so als schädlich angesehen, wenn jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht.
Und auch gleichsam so eine Art Schuldzuweisung in die Vergangenheit, ne? Weil wir das ja immer schon so gemacht haben, kann sich ja auch irgendwie nichts verändern. Aber auf diese Effekte werden wir gleich nochmal gucken. Jetzt hast du gerade gesagt, Widerstand ist für dich ein Begriff, der erstmal irgendwie negativ verbunden ist. Das kann ich auch nachvollziehen. Wie würdest du denn Widerstand in Organisationen in Anführungszeichen definieren oder auch beschreiben? Weil da gibt es ja unterschiedliche Facetten.
Ich weiß nicht, ob ich mit der Frage so richtig gut was anfangen kann. Also vielleicht, für mich ist Widerstand überhaupt gar kein negativ assoziiertes Wort. Ich habe eher so... So wie man von anderen sagt, dass andere sagen, so, das haben wir schon immer so gemacht, habe ich gesagt, Widerstand ist ein Wort, was andere wahrscheinlich, vermute ich, eher so negativ assoziieren würden. Das vorweggeschoben zum zweiten Teil der Frage. Hilf mir nochmal, wie sehe ich Widerstände in Organisationen?
Oder wie treten die auch auf? Also was ist für uns vielleicht auch erstmal ein Widerstand oder was beobachten wir in Organisationen?
Das ist eine große Frage, oder ich so wie ich gerade drüber nachdenke, ist die Frage sehr groß. Ich versuche das mal kleiner zu machen. Also Widerstände und auch einigermaßen praktisch. Wann wird von Widerständen gesprochen? Häufig dann, wenn sich etwas verändern soll. Ja, man hat festgestellt, irgendetwas im Unternehmen läuft so, wie es läuft und läuft nicht mehr so gut oder soll sich verändern. Und dann, ich schmeiße noch mal ein paar Floskeln mit dazu. Dann wird ja oft davon gesprochen, also irgendjemand denkt sich aus, was sich verändern soll und dann müssen Leute mitgenommen werden. oder ne, ich die ganzen anderen lasse ich mal weg. Also es geht irgendwie immer darum, da ist irgendwie eine Absicht, dass sich etwas verändern soll. Man weiß irgendwie, das Ganze funktioniert nicht auf dem Reißbrett, sondern hier arbeiten Personen im Unternehmen, die am Ende die Arbeit verrichten. Und natürlich müssen die das ganze Spielchen mitspielen, sonst wird das mit der Veränderung nichts. Und dann stelle ich fest, es spielen aber nicht alle so ohne weiteres mit. Einige haben kritische Fragen, andere scheinen sich komplett zu verweigern. Und in diesem Zusammenhang wird dann wahrscheinlich häufig von Widerständen gesprochen.
Mhm. Ja, und ich würde ergänzen, also woran erkennt man das? Die Klassiker sind sowas wie ein offener Widerstand, ne? Also dass man sich Kritik, Blockadehaltung anhören darf oder dass man das eben auch beobachtet oder auch eine passive Ablehnung. In einem typischen Veränderungsprozess ist es dann so, dass es so eine Art Umsetzungslücke gibt, also Dinge gehen nicht voran. Mhm. Und das ist natürlich gerade, wenn wir Veränderungen in Organisationen ja, vorantreiben wollen, häufig was alle Beteiligten unter Stress setzt. Also die natürlich erstmal in den Widerstand gehen und aber auch die natürlich die Veränderung voranbringen wollen. Und deswegen ist das eigentlich so das tägliche Geschäft, insbesondere wenn es um Veränderungen in Organisationen geht. Jetzt ist es ja so, wie mit vielen Dingen, dass es ja nicht nur eine Art, ich sag mal so, Dysfunktionalität gibt, sondern auch ganz viel Funktionalität. Ich glaube, bei einer Dysfunktionalität, wenn es um Widerstand geht, liegt es ja eigentlich auf der Hand. Ne? Man sagt, okay, wenn da so in Anführungszeichen eine Blockadehaltung ist, dass man natürlich sagt, ja, das verhindert Innovation, das verhindert, dass wir irgendwie vorankommen. Deswegen könnte ich ja aber auch genau die andere Perspektive mal aufmachen und mich fragen, welches Problem löst Widerstand denn gegebenenfalls? Mhm. Also welche positiven Dinge hängen da dran?
Gut gestellte Frage für zumindest das, was ich im Kopf habe. Weil ich sage jetzt mal ganz bewusst, das Positive daran ist, dass sich nichts verändert. Mhm. Und das klingt jetzt, das muss ich erklären wahrscheinlich, warum ich das meine. Weil also in den allermeisten Unternehmen habe ich ja nicht einen Zustand, wo überhaupt nichts mehr läuft. Sondern es gibt ja wahnsinnig viele Prozesse, Arbeitsabläufe, die gut funktionieren. Also die meisten Unternehmen sind ja nicht tot, sondern da wird gearbeitet, da werden Rechnungen geschrieben, die haben Kunden, die bedient werden. Das heißt, da haben sich Arbeitsabläufe, ich könnte auch sagen Prozesse, routinisiert, ob sie jetzt aufgeschrieben sind oder nicht, ob sie sich über Kultur, also das haben wir schon immer so gemacht, stabilisiert haben, die dazu beitragen. Und Stabilität ist wahrscheinlich ein ganz guter Begriff in dem Zusammenhang, dass ich stabil, sicher das bedienen kann. Das heißt, wenn ich das von der anderen Seite angucke, diejenigen, die da jetzt Veränderung fordern und sich dann häufig über die Widerstände beschweren, die beschweren sich über den Teil, der sich verändern muss. Und was oft nicht beachtet wird, ist dieses, was stabilisiert sich eigentlich dadurch? Naja, das, was gut läuft im Unternehmen. Das heißt, wir haben mehr oder weniger ein Paradox, was sich vielleicht mit Stagnation versus Weiterentwicklung definieren könnte. Und Stagnation ist jetzt auch so ein negativer Begriff, aber da steckt diese Stabilität drin, das Bewahren dessen, was gerade sehr gut läuft.
Ja, und ich finde, da ist auch eine weitere Facette drin. Ich sag manchmal so salopp, die Leute sind auch tot gechanged. Also
das auch, ja.
Wenn ich gerade in großen Organisationen unterwegs bin, wo das eigentlich zum guten Ton gehört, dass alle 3 bis 4 Jahre eine große Reorganisation oder Umstrukturierung vollzogen wird und Personen gemerkt haben, okay, hier wird immer wieder was umgebaut, aber die Veränderung bringt eigentlich gar nicht den Nutzen für meine persönliche Arbeit, dann kann ich ja auch sagen, ist es kluges Verhalten, an diesem Veränderungsprozess nicht mitzuwirken und mich stattdessen auf meine eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Das heißt also so ein bisschen dieses Gefühl, dass man change-müde ist, weil man in den letzten Jahren eigentlich immer schon gemerkt hat, okay, die Veränderung, die angestrebt wurde, hat eigentlich nicht wirklich dazu beigetragen, dass sich in unserer Organisation etwas zum Positiven verändert hat, sondern es ist halt einfach nur anders geworden. Und das rechtfertigt vielleicht nicht unbedingt die Anstrengungen, die da reingeflossen sind, weil häufig ist ja auch dieses Thema Veränderung emotional massiv aufgeladen.
Ja. Macht es Sinn, wenn wir unterscheiden zwischen so den, ich nenne mal den psychologischen Aspekten von Veränderungen oder von Widerständen und den organisationalen? Also welche, du hast ja schon nach Funktion und Dysfunktion von Widerstand gefragt, so aus, ich sag mal, organisationstheoretischer Perspektive. Und jetzt haben wir gerade die Menschen mal ins Spiel gebracht, die, du sagtest, durchgechanged sind. Oder wenn ich ergänzen darf, das ist ja, also Veränderung hat ja immer mit Unsicherheit zu tun. Ne, bin ich dem gewachsen, was da kommt? Ich muss mich mit Neuem beschäftigen. Das ist erstmal anstrengend, oft erfordert Energie. Ich muss was Neues lernen. Also bequemer, ohne, das soll gar nicht irgendwie ein Vorwurf sein an Einzelne. Bequemer ist es, wenn es morgen auch noch so läuft wie heute, weil dann mache ich einfach so wie gestern und dann funktioniert die Welt. Ne?
Ja, absolut. Und Unsicherheitsreduktion ist da, glaube ich, auch ein extremer oder ein Punkt, der auch in den letzten Jahren extrem an Relevanz gewonnen hat, weil wir überlegen, wie viel Krisen etc. gerade zu beobachten sind. Mhm. Dann ist es natürlich auch ein positiver Aspekt, wenn es in der Organisation einigermaßen stabil bleibt und ich mich als Mensch darauf verlassen kann, dass ich hier einfach meinen Job machen kann. Also das Gehirn an der Stelle, also das Gehirn und Organisation haben eins gemeinsam. Sie reduzieren beide unfassbar gerne Komplexität. Also sie machen das sich gerne bequem und sind ein bisschen energiesparend unterwegs. Und das ist natürlich so dieser springende Punkt, dass Menschen gerade sowieso extrem viel zu verarbeiten haben in unterschiedlichen Kontexten. Und wenn sie dann in die Organisation eintreten und da mit ihren Rollenerwartungen konfrontiert sind und dann kommt noch eine Veränderung dazu, dann fordert das natürlich auf vielen Ebenen.
Können wir an der Stelle, ich habe gerade den Begriff, ich weiß nicht, ob er passend ist, Change-Motivation so auf der individuell persönlichen Ebene, ist so ein bisschen von, also wenn die Unsicherheit zu groß ist, wenn das Risiko zu groß ist und mir in der Psychologie sagt man dann Handlungsstrategien fehlen. Ich also gar nicht weiß, was da kommt und auch nicht weiß, kann ich damit eigentlich umgehen? Also vielleicht auch in der Vergangenheit nicht ausreichend viele Probleme lösen durfte sozusagen, um dieses Selbstbewusstsein zu haben. Ja, ich gehe in so eine Unsicherheit rein. Dann ist Widerstand ein total, ich sag mal Anführungsstriche, sinnvolles im Sinne von nachvollziehbarem Verhalten. Ne, wo ich mir und wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer werden sich diese Fragen stellen, ja, was macht man denn da? Die Frage stellen kann ich Unsicherheiten reduzieren in diesem Veränderungsprozess? Ne, was brauchen die Leute eigentlich an Sicherheit in der Unsicherheit, damit ich da ein Maß habe von, ich weiß, ich muss mich verändern, ich sehe auch das Risiko, aber ich fühle mich bereit dafür, das mitzugehen.
Ja, absolut. Da können wir vielleicht gleich beim Thema Strategien noch raufgucken. Ich würde es gerne an der Stelle nochmal zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite die psychologische Komponente, dass man sagt, der Mensch an sich verträgt ein gewisses Maß an Unsicherheit. Veränderungen bergen teilweise ja, Ängste, Unsicherheiten und so weiter. Und es bedeutet immer erstmal, dass mehr Energie reingegeben werden muss. Was mir an der Stelle wichtig ist, ist, dass, so wie man es häufig mitbekommt, der Mensch per se kein Problem hat mit Veränderung. Also das ist mir wirklich, wirklich wichtig, weil man so häufig gespiegelt bekommt, Menschen wollen keine Veränderung, Menschen wollen nur dieses Stabile. Das ist de facto nicht der Fall. Es ist also wie alles im Leben ist es ja eine Balance und Menschen können das, sich jeden Tag wieder auf neue Situationen einzustellen und so weiter, aber es ist immer, und das ist ja schon der Pfad, den du gerade gehen wolltest, es ist immer eine Art, und also die Frage nach der Art und Weise. Also wie muss ich die Rahmenbedingungen eigentlich aufstellen, damit Menschen sich gut einbringen können und eben nicht in den Widerstand oder in die Stagnation gehen, weil sie halt sagen, okay, das wäre jetzt für mich die bessere Verhaltensoption. Aber da kommen wir gleich drauf.
Darf ich da mit rein? Klar, es ist voraussetzungsvoll, würde ich mal sagen, ne?
Ja.
Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Also jeder, der, also wir beide und jeder und jede, die das hört, wird irgendwann mal Veränderungen im Leben gehabt haben, ne? Ob das jetzt ein Umzug ist oder einen neuen Job, den ich angefangen habe oder ein neues Hobby, was ich gestartet habe. Da, also Veränderung kann ja wahnsinnig sexy sein. Ne, da kann ich echt Lust drauf haben. Die Frage ist, und das meine ich mit voraussetzungsvoll, was braucht's dafür? Mhm. Ne, es gibt so diese Klassiker, wo man sagt, so diese Weg von und hinzu Motivation. Also entweder ist der Status quo gerade schon so schlimm, dass ich sage, ist eigentlich egal, was da auf mich wartet, ich bewege mich jetzt. Mhm. Leider ist das oft irgendwie der Zustand, wo es dann wirklich passiert. Aber es gibt eben auch diese Hinzu-Motivation. Ne? Also ich habe richtig Bock auf diese Veränderung, die da stattfindet. Und auch da ist die Frage, wie entsteht das eigentlich? Ne? Wie kann ich das herstellen? Und da ticken, das wäre meine zweite Ergänzung dazu, also natürlich auch nicht alle gleich. Ne? Also es gibt sehr veränderungsneugierige Menschen und weniger veränderungsneugierige Menschen. Und im Unternehmen ist es aber ja so, ich habe vorhin gesprochen, Menschen, die Arbeit verrichten, am Ende brauche ich die alle. Ne?
Ja. Definitiv, ja. Genau. Und um da nochmal kurz zur Organisation oder die Perspektive der Organisationssoziologie anzunehmen, wenn wir Widerstand beobachten, würden wir an der Stelle immer sagen, es ist wie so eine Art Pausetaste in diesem sozialen System, was dazu einlädt, mal zu gucken, was von den bisherigen Strukturen ist eigentlich schützenswert, weil es gut funktioniert. Also auch ein soziales System strebt ja, so wie der Mensch ja auch, nach einer gewissen Stabilität. Und wenn ich jetzt sehr viel Blockade in diesem System wahrnehme, dann kann ich mich fragen, okay, was davon ist eigentlich schützenswert und an welcher Stelle ist es halt eben auch klug, dass Veränderung nicht stattfindet. Und da können wir sollten wir uns sehr gut überlegen, wie differenziert wir da auch in den Diskurs reingehen, in den Organisationen. Und häufig ist das tatsächlich meine Beobachtung, dass aus der Erfahrung, es ist dann häufig so ein Schwarz-Weiß. Also alles neu, alles, also nach dem Motto, alles muss raus. Und dass das natürlich irgendwie nicht funktionieren kann und auch nicht gerade dazu einlädt, konstruktiv in diesen Veränderungsprozess zu gehen, das ist ja eigentlich auch an der Stelle relativ klar. Das heißt also, dieser Strukturschutz, den es an vielen Stellen gibt, der sagt mir eigentlich als Beraterin immer, hör mal, vielleicht braucht es diesen Grad oder dieses Ausmaß der Veränderung gar nicht so sehr. Vielleicht geht es auch ein bisschen kleiner, vielleicht reicht es auch, wenn wir mal was wegnehmen. Ich weiß nicht, wie du da drauf guckst oder was noch ergänzende Aspekte sein können.
Ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Bereiche oder Aspekte, wie ich da drauf gucke. Was ich im Kopf habe, so wenn du sagst, wir gucken uns mal so die organisationale Seite an, ist ein Spannungsfeld, auch am Ende ein Paradox, was alle Unternehmen eigentlich betrifft. Nämlich, also vielleicht kann man das unterscheiden mit Run the System und Change the System. Ne, es ist ja, wenn ich Veränderungen mache, ich ja nur, wenn ich merke, der Status quo wird mich entweder heute schon oder in Zukunft nicht mehr weiterbringen. Ich muss was verändern. So, und jetzt kann sich kein oder die wenigsten Unternehmen, ich sag mal keins, kann sich erlauben zu sagen, wir schließen jetzt 2 Jahre den Laden hier zu und jetzt machen wir die nötigen Veränderungen und dann sperren wir wieder auf und sagen, hallo, da sind wir wieder, jetzt kann man hier wieder Geschäft mit uns machen. Das heißt, ich muss, das ist das Paradox, ich will mich verändern und ich will derselbe bleiben. Und derselbe bleiben will ich da, wo ich heute das Geld verdiene meistens, also im Tagesgeschäft, sage ich mal, mit der Wertschöpfung, die heute eben noch Umsatz generiert. Und gleichzeitig weiß ich, ich muss mich fit für die Zukunft machen, so will ich es mal umschreiben. Und das ist eine Investition, das heißt, ich muss Geld in die Hand nehmen, ich muss Zeit investieren, ich muss personelle Ressourcen freimachen für Aktivitäten, für die ich heute noch keine Rechnung schreiben kann. Und das tut natürlich weh. Und wenn ich da weiterdenke und mir so die klassischen Strukturen von Unternehmen angucke, wo also diese klassische Arbeitsteilung in Fachbereiche und so weiter, und dann stehen Menschen, Personen in, da habe ich einen Bereichsleiter und einen Abteilungsleiter, die daran gemessen werden, dass ihre Abteilung läuft. Und wenn ich denen jetzt sage, jetzt musst du aber Zeit, Geld und Personal, gibt's das Wort abtrünsig, weiß ich nicht, also so hergeben für die Zukunft und gleichzeitig messe ich die aber nur an dem Run the System, dann kann ich verstehen, dass die, wir sprachen über Widerstände, dass die da erstmal Widerstände haben. Also ist die Frage, habe ich eigentlich strukturell die Voraussetzung geschaffen, dass diese Change-Motivation unabhängig von den einzelnen Persönlichkeiten überhaupt aktiviert werden kann bei den Personen in der Organisation und in ihren Funktionen.
Ja, was dann ja halt auch wieder dieses Signal ist, hinterfrag mal die Entscheidung, die getroffen wurde, ne? Und was ich auch an der Stelle noch wichtig finde, ist, dass Veränderung in Organisationen ja permanent passiert und nicht nur, wenn wir den Change ausrufen.
Das stimmt.
Und das finde ich eigentlich immer so ganz schön, weil also tatsächlich gerade im konzernigeren Umfeld haben wir gewisse Veränderungsprozesse ja auch durch Veränderungen im Management, dass dann nochmal reorganisiert werden muss und dass die Menschen da natürlich sensibel drauf reagieren, weil sie sich hinterfragen, okay, was bringt mir das jetzt für meine tatsächliche Arbeit? Wir haben ja eigentlich hier schon einen ganz guten Arbeitsweg gefunden. Das ist natürlich dann halt klar. So, und da habe ich natürlich auch so diesen Widerspruch von, wie viel Stabilität brauche ich eigentlich, wie viel Flexibilität brauche ich und muss ich diese Flexibilität, die ich vielleicht anstrebe durch den Veränderungsprozess, muss ich die auch formal abbilden oder kann ich das vielleicht auch dem System überlassen? Also das ist so dieser, weniger kryptisch gesprochen, dieser typische Fall von, da haben Menschen schon Workaround gefunden. Und ich brauche dafür kein offizielles Change-Vorhaben, weil die arbeiten schon so. Und vielleicht kann ich das auch einfach aushalten, die Organisation nicht jetzt noch mit einem riesen Change-Projekt irgendwie zu überlasten, sondern
das Formalität zu üben. Das betrifft so die, ich nenne das mal Formen der Zusammenarbeit, also agile Arbeitsweisen. Ne, das ist, da bin ich bei dir, die sind in den meisten Unternehmen schon längst da. Also unter dem Radar, auf der Hinterbühne, so schön sagen, an den Prozessen vorbei. Das meintest du wahrscheinlich vorhin mit, vielleicht muss ich auch einfach mal was weglassen. Vielleicht lasse ich einfach mal ein bisschen Management weg, damit die Agilität dann auch weniger stark behindert wird. Und dann ist das auch schon Change und ich habe viel weniger Widerstand, als wenn ich Leuten jetzt sage, ihr müsst jetzt nach diesem Framework arbeiten, wobei die eigentlich wissen, auf der Hinterbühne lösen wir das Problem schon und zwar anders und jetzt müssen wir hier dein Framework-Theater noch spielen und das ist zusätzliche Last und auch dann ist Widerstand hochgradig sinnvoll. Das sieht natürlich für diejenigen auf der Entscheidungsebene, die so ein Framework dann einführen und oft auch für uns als Berater, die irgendwie mal angenommen, wir kämen auf die Idee, das wäre jetzt klug für dieses Unternehmen, wo wir uns dann ja auch wundern und auch wundern dürfen, glaube ich, also ganz reflektiert mal wundern dürfen, warum funktioniert denn das hier nicht? Und dann gleich mit der Anschlussfrage, vielleicht stören wir das System gerade auf eine Art und Weise, mit der sie überhaupt gar nichts anfangen kann.
Ja, absolut. Lass uns mal einen Schritt weitergehen und uns in die Situation versetzen, wir haben da, also wir beobachten Widerstand. Das in Anführungszeichen geplante Veränderungsvorhaben wird nicht so angenommen, wie wir uns das erhofft haben. Wo guckst du als Berater zuerst hin? Oder anders, wie würdest du mit dieser Situation umgehen? Immer wieder anders kommt jetzt, aber...
Ja, das ist schwierig, wenn du mir zwei Fragen stellst. Also wo guckst du zuerst hin? In unserem Beraterdeutsch würde ich sagen, auf die Entscheidungsprämissen. Also welche, ganz kurz, welche Entscheidungen sind bereits getroffen darüber, was da zu laufen hat? Also ne, wer darf was entscheiden? Wer hat an wen zu berichten? Wer hat welche Funktionen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten? Welche Personen sitzen in welchen Funktionen? Und so, das sind ja alles bereits entschiedene Dinge. Und dann suche ich nach Widersprüchlichkeiten bezogen auf diese angestrebte Veränderung. Also Sinn im Unsinn, sagen wir ja manchmal. Ne? Warum ist es sinnvoll, wenn ich so die unterschiedlichen Akteure jetzt angucke, dass genau an der Stelle ein Widerstand auftritt? Ne? Und dann im nächsten Schritt würde ich erstmal fragen, ist es eigentlich ein kluger Widerstand? Und würde fragen, was wird da eigentlich beschützt? Und dann bin ich ja gar nicht so sehr dabei, jetzt muss ich einzelne Menschen von diesem Change also mitnehmen, sondern die Frage stellen, bin ich vielleicht auf dem falschen Dampfer? Kann ja auch sein, dass ich da eine Veränderung vorhabe, die gar nicht förderlich ist. Oder aber, wie kriege ich ein sowohl als auch hin? Also wie können wir das eine tun, ohne das andere zu lassen? Also was gilt es zu beschützen? Und wie kriegen wir gleichzeitig, und da bin ich in diesem, bewege ich mich zwischen den beiden Extremen in diesem Paradox, wie kriegen wir gleichzeitig die gewünschte Veränderung rein? Und da habe ich jetzt keine konkrete Antwort drauf, ja, weil dafür brauchte ich natürlich ein konkretes Problem. Das habe ich jetzt nicht, ne?
Ja, ja. Und wenn du die Perspektive mal wechselst, und vielleicht kannst du da auch aus den Erfahrungen der Beratungsmandate irgendwie ziehen. Jetzt bist du als Berater ja nicht Teil des Systems, sondern du hast eine neutralere Perspektive. Wie wäre es denn, wenn du in der Organisation Mitglied wärst? Also, keine Ahnung, als Geschäftsführer, Entscheider und so weiter. Was wären die ersten Schritte, wenn du das beobachtest? Oder was ist auch angeraten?
Ja, ich mache das gleich. Ich dachte gerade, ich darf mir jetzt die Rolle aussuchen, die ich in dieser Organisation habe. Dann hätte ich mir ausgesucht, ich bin jetzt Bereichsleiter.
Ja.
Von irgendeinem Bereich. Und ich stelle jetzt fest, also ich stelle natürlich erstmal die Frage, ich mache ganz bewusst, ich, der Bereichsleiter, was habe ich eigentlich davon? What's in for me? Ist das für mich? Profitiere ich davon oder habe ich das Gefühl, wenn diese Veränderung durchgesetzt wird, dann gehe ich da als Verlierer raus? Und was bedeutet, also wie äußert sich dieses Verlieren? Ne? Dann gucke ich mir mein Belohnungssystem an. Woran wird eigentlich mein Erfolg bemessen? Und sehe ich das durch diese Veränderung eher positiv beeinflusst oder negativ beeinflusst im Sinne von gefährdet, dass ich meinem Erfolg da gerecht werde. Und wenn irgendwas davon da ist, wo ich sage, das hilft mir nicht, das schadet mir, dann habe ich Widerstand. Und dann äußere ich den natürlich auch. So, und jetzt versuche ich mal, die Rolle einzunehmen, die du mir zugewiesen hast. Wenn ich bin jetzt Entscheider, was weiß ich, Geschäftsführer von so einem mittelständischen Unternehmen oder eben in der Verantwortlichkeit, das Ganze so ein bisschen auf den Weg zu bringen, dann würde ich sagen, es ist ja interessant, dass da Widerstand sich äußert, ne? Und jetzt kann es natürlich sein, dass um die Personenperspektive mal wieder mit reinzunehmen, dass ich da einfach jemanden habe, der sehr veränderungsscheu ist, eine Persönlichkeit, der schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, wo ich dann, ne, dann bin ich dabei, mit der Person zu reden, aber in, ich sag mal, 9 von 10 Fällen muss ich mir diese Widerstände angucken und fragen, warum äußern sie sich genau da und wofür sind sie sinnvoll? Und kriegen wir das aufgelöst?
Mhm. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurück machen, noch bevor das Veränderungsvorhaben kommuniziert wird, was würdest du damit denken? Also woran ich gerade denke, ist so ein bisschen die Idee der Transparenz, was ja auch ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Hast du da Erfahrungswerte oder kannst du deine Erfahrungswerte aus der Praxis schildern zu unterschiedlichen Konstellationen zur Transparenz? Also wann hilfreich und wann vielleicht auch schädlich? Denn so eine sehr verbreitete Perspektive ist ja, ich gehe jetzt mal in den Change-Sprech, mache Betroffene zu Beteiligten, mache dein Vorhaben transparent, lasse die Leute mitwirken, dass es ihr Thema wird. Und das kann ich natürlich aus der psychologischen Perspektive total nachvollziehen. Und trotzdem habe ich ein ums andere Mal erlebt, dass es auch richtig in die Büchs gehen kann.
Ja, also was ich, ich würde da mal so rangehen, was ich, glaube ich, transparent machen darf und auch sollte, da können wir auch noch drüber diskutieren, stelle ich mich irgendwie auf eine Apfelsinenkiste und schreie das in die Organisation, aber worum es gehen sollte, ist das Problem. Dass ich sage, ich sehe folgendes Problem und das kann nicht so weitergehen. Also, weil es wirklich der Wertschöpfung schadet, dem Business schadet, dem den Erfolg des Unternehmens gefährdet, das darf ich benennen. Was, glaube ich, schwierig ist, ich weiß nicht, ob das eine total passende Antwort auf deine Frage ist, ist, mich auf eine Apfelsinenkiste zu stellen und Change auszurufen, der so einen Selbstzweckcharakter hat. wir müssen uns verändern und hier sind die Berater und die haben das schon 100.000 Mal gemacht und sind erfahren in dem Framework, was sie mitbringen und ab morgen müssen hier überall Boards auf den Fluren hängen und ihr müsst folgende Meetings machen und jeden Tag in einem Daily zusammenstehen. Und es dreht sich eigentlich nur um die Inhalte, die methodischen Inhalte des Change und überhaupt nicht um das, worum es eigentlich geht in dem Unternehmen, nämlich Wertschöpfung. Und wenn ich den Leuten wenn die Leute nicht verstehen, was hat das eigentlich mit mir und meinem Job hier zu tun, dann entsteht Theater. Und diese Transparenz, die brauche ich nicht. Also dieses, was ja oft in so Change-Prozessen auch vermittelt wird, wenn man mal so eine Change-Ausbildung macht, ist, ne, mach eine gute Kommunikation, mach ein Kick-Off-Event, schmeiß ganz viel, ich ziehe das so ein bisschen ins Lächerliche, merke ich gerade, schmeiß ganz viel Konfetti, damit die Leute wissen, jetzt ist Change und aktiviere das alles. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Da stehe ich eher auf Understatement, auf zu sagen, wir gucken uns da, wo das Problem entsteht, das Problem an und stellen uns die Frage, wer muss eigentlich dabei sein, dieses Problem zu lösen? Und die hole ich mir. Und wenn ich dann ein Problem gelöst habe, dann kann ich das mal erzählen und sagen, übrigens, da ist ein Problem weg. Interessiert das jemanden?
Ja, und das finde ich schön, dass du gerade auch nochmal gesagt hast, wen muss ich dabei haben? Denn die Frage ist ja auch, wie groß muss der Change sein? Also wir haben ja gesagt, die Organisation ist immer in diesem Spannungsfeld zwischen Stabilität und Flexibilität unterwegs und je nachdem, wie groß so ein geplantes Change-Vorhaben ja auch ist, gefährde ich natürlich auch Bereiche, die eben sehr stabil sind und die gut funktionieren, die ich eigentlich vielleicht gar nicht tangieren müsste mit diesem Vorhaben. Das heißt, auch da nochmal gezielter zu gucken, wo ist denn Veränderung auch irgendwie beispielsweise notwendig. Kann ja auch sein, dass es in Bereichen ist, die jetzt total flexibel sind und die wieder stabiler werden müssen. Aber wirklich zu gucken, wo muss denn ein Problem gelöst werden, ne? Und nicht kollektiv mit der Change-Gießkanne durch das Unternehmen zu gehen. Okay, dann lass uns mal zum Ende der Episode gehen. Hast du in Bezug auf Widerstände in Organisation, und das haben wir schon immer so gemacht, noch zusammenfassende Worte oder eine Erkenntnis aus deiner Praxis, die du gerne teilen würdest?
Widerstände sind meistens sinnvoll, ne? Wenn ich sie verstehe. Also sie geben mir da steckt ganz viel Potenzial drin, zu erkennen, was schützenswert ist in Organisationen. Gleichzeitig sind Widerstände, also ich könnte jetzt das Wort, da entstehen Konflikte benutzen. Diese Konflikte sind ja auch immer so, ich glaube, du sagst das so oft, so eine Warnlampe, ne? So im Sinne von, wie im Auto, wenn es so eine gelbe Leuchte. Das heißt, du kannst weiterfahren, aber du solltest dir die Reifen mal angucken, wenn da steht, irgendwie Druck ist sehr gering. Also was ist da eigentlich los, um zu gucken, kann ich an diesem Konflikt schon ein Problem erkennen, was es zu lösen gilt? Das steckt für mich da drin. Widerstand ist für mich auch, also wenn ich Change vorhabe, ich sage mal bewusst hier diese abstrakte Change, und ich erlebe überhaupt keinen Widerstand, sondern quer durch die Organisation, Leute, die das guten Mutes mitmachen und Juhu schreien, dann darf ich mal pauschal davon ausgehen, hier verändert sich gerade nicht viel. Ja, genau. Also die Veränderung bedeutet ja immer, den Status quo auch in eine Instabilität zu bringen, damit was Neues entstehen kann. Und diese Instabilität verursacht die von uns angesprochenen Unsicherheiten. Und Unsicherheiten bedeuten meistens Widerstand. Entweder bei einzelnen Personen oder an gewissen Stellen, / Bereichen in der Organisation. Und wenn ich so gar keinen Widerstand beobachte, das merke ich in meiner Rolle dann immer, habe ich das Gefühl, okay, wir rackern uns hier gerade einen ab, aber im Hintergrund laufen ganz andere Nummern, die sehe ich gerade nicht und es wird Theater gespielt.
Ja, es wäre dann so der Indikator, man hat das Problem nicht richtig erfasst, ne? Das heißt, es wäre dann so ein bisschen in unserem Beratersprech, gehe zurück auf los und überlege nochmal, wo in der Organisation Veränderung tatsächlich sinnvoll wäre und versuche nochmal das Problem rauszufuchsen.
Ich habe noch was. Also weil wir jetzt ja, zumindest war das mein Eindruck, sehr viel Positives aus diesem Begriff des Widerstands herausgearbeitet haben. Wenn ich dabei bleibe, damit sich etwas verändert, muss ich eine zuvor gewonnene Stabilität auch gewissermaßen in eine Instabilität führen. Das braucht manchmal eine kräftige Entscheidung. Also top-down, wir benutzen in unseren Ausbildungen manchmal diesen Kurzvortrag von oder diesen Ausschnitt aus einem Vortrag von Thomas Tuchel, der, also die Kurzform ist, er wollte nicht, dass seine Mannschaft die weiten Außenbereiche anspielt und hat einfach die Ecken des Spielfeldes abgeschnitten. Da ist eine Entscheidung getroffen worden, er hat gesagt, das ist aus, das gibt's hier nicht mehr. Da draußen ist Lava, so Kurzform. Und diese Entscheidung muss ich manchmal auch einfach treffen, wo Leute wissen, ab morgen werde ich sanktioniert, wenn ich den Weg, den ich gestern gegangen bin, morgen auch noch gehe. Und dafür brauche ich, by the way, haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen, in wirklich relevanten Veränderungsvorhaben auch immer Hierarchie.
Ja, und halt damit verbunden eine Positionsmacht, ne?
Mhm. Ja, ja.
Also, ich bin dafür, dass wir dieses Video von Herrn Tuchel, ehemaliger Mainz 05-Trainer, in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Verhältnisse Verhalten prägen und zudem auch die Haltung der Person, die die Entscheidung trifft, eine gewichtige Rolle spielt. Dann lass uns an dieser Stelle die Podcast-Episode schließen. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Danke für deine Perspektiven und Erläuterungen. Und dann freue ich mich auf die nächste Episode mit dir. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.